Ja, guten Morgen miteinander. Ich hatte ursprünglich vor, zu etwas anderem zu predigen heute, aber ich hatte den Eindruck, ja, Gott möchte, dass ich das sage, was ich heute sage. Und es wird ziemlich herausfordernd sein. Aber ich möchte es tun, weil eben ich den Eindruck habe, es ist dran und weil ich sehr viel von euch halte, weil ich denke, ihr werdet damit umgehen und ich kann euch das zumuten. Ich werde zwar immer euch sagen und zu euch predigen, aber ich meine auch bei anderen Predigen mich immer selber auch. Ich predige auch zu mir. Also es wird nicht einfach, es geht euch an und mich nichts. Und ich möchte nochmals beten, einfach, dass Gott zu uns redet, dass er unsere Herzen verändert. Ja, danke Jesus für diese Möglichkeit, dass wir einfach so in dieser Freiheit sein können und dass du jetzt einerseits oben bei den Kindern bist, aber genauso hier. Und du möchtest zu uns reden und das bitten wir dich, dass du das wirklich schenkst. Danke dafür. Amen. Wie Doris sagte, es geht heute um den König Salomo. Salomos Eltern, die waren ja David und Bathseba. Salomo war entstanden durch Ehebruch, durch Lüge und Mord. Das heißt, er wusste, ich war kein Wunschkind. Ich war ein Unfall. Und in dem Bereich war er sicher nicht stolz auf seine Eltern. Genau da, wo es um seine Herkunft ging. Und er wusste, in der ganzen Stadt ist das bekannt. Alle Spielkameraden, alle Freunde, alle Verwandten, alle Bekannten, alle wussten, wie er entstanden war. Aber einer, der stand ganz klar zu ihm. An der Geburt, als er geboren wurde, heißt es in der Bibel, Gott liebte ihn. Und wahrscheinlich hat Salomo nicht gedacht, weshalb, oder nicht gewusst, weshalb muss mir da gerade das passieren? Weshalb muss ich mit dieser Scham rumlaufen? Weshalb muss ich da fertig werden? Weshalb diese Verachtung? Aber ich glaube, es ist eine Botschaft an uns, an alle, die heute leben, und vielleicht auch nicht erwünscht waren. Vielleicht auch eher schambesetzt das Ganze ist, wenn sie an die Eltern denken. Es ist eine Botschaft. Einer steht ganz klar zu dir. Und er sagt ganz klar, ich liebe dich. Das finde ich faszinierend. Und das Coole war, Salomo liebte auch Gott. Und wenn ein Mensch Gott liebt, dann ist das wie so auf der Baustelle. Gott setzt irgendeinen Bau, einen Stein, und dann setzt der Mensch eins drauf, und dann wieder Gott. Und so war es bei Salomo. Gott setzte bei Salomo einen Stein und sagte, ich möchte, dass du König wirst in Israel. Ich berufe dich. Salomo war so begeistert, dass er eins draufsetzt und sagt, okay, er hat alles organisiert und hat 1000 Brandopfer gebracht. Das war ein Vermögen, aber er war so begeistert und sagt, boah, das will ich Gott zuliebe machen. Gott hatte so Freude daran, dass er wieder eins draufsetzt, einen Stein drauf und sagte, du kannst alles erbitten, was du willst, Salomo, ich werde es dir geben. Das sind unsere Kinderträume, oder wenn das, weil jemand zu uns sagt. Salomo erlebte das. Und Salomo, der war so begeistert vom Reich Gottes zu bauen, dass er nicht eben darum bat, dass es ihm gut geht und weiß ich was, sondern er bat sich Weisheit, um in Weisheit König zu sein und eben das Reich Gottes zu bauen. Das wiederum hat Gott so fasziniert, so gefreut, dass er gleich 3 Steine draufsetzte. Und er sagte ihm, ich werde dir diese Weisheit geben. Du wirst der weiseste König sein, der je gelebt hat und den es je geben wird. Aber nicht genug. Ich werde dir noch einen Stein geben, Reichtum. Ich mache dich reich. Und noch einen Stein, ich gebe dir Macht. Und dann gibt er noch einen Stein, der aber an eine Bedingung. Wenn du mir nachfolgst, wenn du treu bleibst, mache ich auch, dass du alt wirst. Langes Alter, das war der Ausdruck damals für Segen. Mit Gott zusammen an seinem Reich zu bauen, ist das Schönste, was es gibt. Man schaut, wo ist Gott dran, wo setzt er einen Stein und setzt seinen Stein drauf. Oft sind es ganz kleine Steine, auch von Gott. Also diese Woche, ein paar Mal hatte ich einen Gedanken, dachte ich, boah, das ist jetzt von Gott, das ist jetzt nicht Zufall. Oder es kam jemand, machte jemand eine Bemerkung und ich wusste ganz genau, das ist jetzt Gott. Oder am Montag, es gab eine Begegnung, wo ich dachte, also das können Sie nicht besser organisieren. Aber ich hatte keinen Gedanken daran. Da war jetzt einfach Gott. Also er setzt so Steine. Und ich schaue, wo ist er dran? Und lege meinen Stein drauf. Oft verkacke ich es auch. Ich lege meinen Stein irgendwo in die Pampe, aber nicht ins Reich Gottes, nicht in sein Reich. Auch diese Woche. Und dann komme ich zu Jesus und sage, ich habe es wieder versaut. Ich habe irgendwo gebaut, aber nicht bei dir. Und jetzt mal, wenn ich zu Jesus komme und sage, okay, das stimmt, du hast es versaut. Aber jetzt nehme ich deinen Stein und ich setze ihn rein und ich komme jetzt mit deinem Mist ans Ziel, was ich eh vorhatte. Es gibt nichts Schöneres, als in diesem Zusammenspiel mit Gott sein Reich zu bauen. Seit Anfang Jahr habe ich ja mehr Verantwortung jetzt in der Gemeinde. Und es ist natürlich zu früh, jetzt nach 2 Monaten zu sagen, wie das ist oder so. Aber bis jetzt kann ich sagen, es ist nicht bedrückend. Es ist nicht eine schwere Last. Weil es ist einfach, es ist ganz einfach. Ich schaue, wo ist Gott dran und lege meinen Stein drauf. Und das ist das Schönste, was uns passieren kann. Und ich glaube aber auch, dass das mit euren Gebeten zusammenhängt, was ich jetzt sagte von mir. Dass ihr betet. Und bitte betet weiter. Betet weiter für uns Leiter. Auch für Dietmar. Auch für Philipp. Auch für Georg. Dass wir einfach getragen werden. Betet für uns als Leitung. Auch für einen neuen Leiter. Wir suchen auch jemanden wieder. Wer könnte als nächstes Jahr ein Förderjahr machen? Betet einfach für uns als Leiter. Und da liegt ganz viel Segen. Und da auch ganz herzlichen Dank. Früher war mein Fokus beim Gebet eher, Herr, schenk, dass es gelingt, quasi dieses Reich Gottes zu bauen. Schenk mir Gelingen, hilf mir für das und für jenes. Heute bete ich viel mehr. Schenk, dass du am Abend, dass du heute Abend sagen kannst, hey, das war jetzt richtig toll, mit Daniel zusammenzuarbeiten. Schenk, dass du heute Abend sagen kannst, du hattest richtig Spaß mit ihm. Es war schön, ich hatte Freude. Also ich bete schon noch für konkrete Gebetsanliegen, aber noch viel mehr, ich möchte, dass Gott einfach Freude hat. Dass er sagen kann, es war ganz toll mit ihm. Zurück zu Salomo. Salomo hat gerade erlebt, wie Gott ihm 4 Steine aufgelegt hat. Und er sagt, so, jetzt mache ich, also das lasse ich mir jetzt, da lasse ich es jetzt nicht bewenden. Er stellt über 150.000 Leute ein, um in einen riesigen Tempel einen Prunkpalast zu bauen. Das hat Gott so freudig gemacht, dass er wieder draufsetzt und sagt, ich hatte zwar nicht vor, in einem Tempel zu wohnen, aber ich verspreche dir, ich werde da einziehen und es wird ein heiliger Ort sein. Und dann setzt gleich Gott noch einen drauf und sagt, das ist auch wieder an eine Bedingung geknüpft, wenn du mir treu nachfolgst, werde ich dafür schauen, dass deine Nachkommen für ewig das Königreich haben werden. Spürt ihr etwas? Die Dimensionen werden immer größer. Zu Beginn ging es, ja, was willst du, Salomo? Jetzt ging es schon darum, dass über Jahrhunderte, Jahrtausende das Königreich in Salomos Nachkommen sein können. Und das, genau das ist auch bei uns. Jesus sagt, wer im Kleinen treu ist, im Setzen der kleinen Steine, den werde ich über Großes setzen. Es gilt genauso wie dein Leben, weil Jesus sagt es allen. Wenn du im Kleinen treu bist, wird dein Leben immer größere Dimensionen haben, immer mehr Auswirkungen haben für immer mehr Menschen. Und das wird nicht nur dir im Einzelnen, als Einzelperson sein, sondern auch als Gemeinde. Unsere Gemeinde wird immer größere Auswirkungen haben. Jetzt investieren wir in Vorarlberg und in 3 Länder als Gesamtgemeinde. Aber da gibt es noch viel Luft nach oben. Ich glaube, Gott hat noch viel vor, dass wir da viel mehr noch zum Segen werden. Einfach, wenn wir treu sind, schauen, wo ist Gott dran, und da setzen wir einen Stein drauf. Wenn du nicht sagen kannst, okay, ich erlebe das, dieses Zusammenspiel, dieser Bau, diese Faszination, dann bist du dabei, das Schönste zu verpassen, was es überhaupt gibt. Und du blockierst dich selber. Du kannst nicht sagen, ja, andere sind dabei schuld. Oder es geht ran und sag, hey, ich will da ins Zentrum kommen. Ich will das erleben. Das Schönste auf dem Bau ist, ich arbeite auch auf dem Bau, das ist, wenn es passt. Wenn es einfach du merkst, boah, es passt. Es ist super. Und das, wenn wir das spüren, hey, unsere Zusammenarbeit mit Gott, das passt. Das wünsche ich allen. Salomo hatte ganz verschiedene Interessen. Ein Interesse waren Frauen. Und das war ein Riesensegen für viele bis heute, weil er hat zum Beispiel das Buch Hohelied geschrieben, das Buch der Liebe. Und einmal hatte er eine Idee. Er wusste ganz genau, Gott war dagegen. Aber er wusste, die Idee ist so einmalig. Das ist so eine Gelegenheit. Das ist so genial. Und außerdem tun das alle. Ich möchte das trotzdem. Die Idee war nämlich, ich heirate die Tochter des Pharao. Also, dass die Habsburger das Motto hatten, lieber heiraten als kriegen, das war also nicht eine Idee von ihnen, das hatte schon Salomo. Hey, das ist doch genial. Er wusste, Gott ist dagegen. Gott war nicht gegen die Frau, gegen die Tochter von Pharao oder gegen andere Frauen. Gott war auch nicht gegen Ausländer. Gott war gegen den Götzendienst, den diese hatten. Nämlich gegen diesen Vertausch, dass diese Menschen statt den lebendigen Gott, statt den Schöpfer, das Geschöpf anbeteten. Und Gott wusste, wenn da sich Menschen vereinen, wenn sie heiraten, einer, der Gott nachfolgt, heiratet so jemanden, dann wird höchstwahrscheinlich allermeist die Gläubige wegkommen. Und deshalb verbot Gott das. Und Salomo wusste das. Aber es war klar, es brachte soziale Sicherheit. Er wusste, wenn ich das mache, dann hat das ja nur Vorteile. Militärische Stärke für unser eigenes Volk. Soziale, wirtschaftliche Vorteile. Es ist absolut der Hammer, eine einmalige Gelegenheit. Ein diplomatischer Volltreffer. Kennt ihr das? Ihr wisst auf der einen Seite, Gott ist nicht einverstanden, aber in einer Sekunde habt ihr 10 Gründe, weshalb es doch gut ist. Ich kenne das. So heiratete Salomo die Tochter des Pharao. Mir ist es leider nicht gelungen, die Tochter des Pharaos hier zu bewegen, hierher zu kommen. Aber ich habe ihre Handtasche hier. Das heißt, das ist jetzt die Handtasche von dieser Tochter des Pharao. Sie symbolisiert diese Frau. Und er heiratet sie. Und jetzt ist ganz interessant, was da entsteht. Etwas ganz Typisches. Jetzt müssen wir mal schauen. Da steht, Salomo ließ auch für sie, eben für diese Pharao-Tochter, einen Palast bauen. Das ist doch nett, oder? Im nächsten Vers lesen wir, was seine Gedanken dabei waren. Jetzt müsst ihr mal lesen. Er sagte sich, meine Frau soll nicht im Haus von König David wohnen, denn dort stand die Bundeslade des Herrn. Dadurch ist die ganze Umgebung heilig geworden. Das heißt, Salomo wusste, es ist Sünde. Aber wenn ich den Palast etwas weiter wegbaue und die Frau eher da hinten, ich stelle es jetzt bei dir da auf deinen Kasten, Emanuel, wenn die Frau etwas weiter weg ist, die Sünde, dann kann ich doch da Gott dienen, sein Reich bauen und ab und zu kann ich zu ihr und da meinen Spaß haben. Ist mir auch ein bekannter Gedanke. Der Gedanke, ich muss nur schauen, dass die Sünde etwas verborgen ist, dass sie weit weg ist, und dann kann ich beides. Ganz eindrücklich ist jetzt wieder, wie es weitergeht. Nächsten Vers. Von da an opferte Salomo dem Herrn Brandopfer auf dem Altar des Herrn, den er gebaut hatte, vor der Vorhalle. Was Tag für Tag zu opfern war, nach dem Gebot des Moses. Das tönt schon ziemlich langweilig. Da war nicht mehr von 1000 Brandopfer gebe ich, weil ich so verliebt bin. Da war, okay, was ist heute? Tag für Tag bringe ich halt Gott das, was man muss, was Mose vorgeschlagen hat. So ein Dienst nach Vorschrift. Okay, ich gebe Gott das. Aber die Begeisterung war dahin. Das Feuer war weg. Salomo hat Gott nicht abgesagt. Er hat weiter am Reich Gottes gebaut. Genauso wie es Vorschrift war. Aber die Leidenschaft war weg. Eindrücklich ist wieder Gott. Gott bleibt dem Versprechen treu. Weil er hat bedingungslos gesagt, dass er Salomo Reichtum geben wird und Macht. Und bedingungslos macht Gott weiter und überschüttet Salomo weiterhin mit Reichtum und Macht. Aber das wäre ein Zeichen gewesen zum Umkehren. Das wäre ein Ruf gewesen, dass Salomo umkehrt, aber er kehrte nicht um. Wahrscheinlich dachte er, ja siehst du, es geht, es funktioniert. Ich kann hier Gottes Reich bauen und hier meinen Spaß haben, wenn ich will. Und Gott segne trotzdem. Aber die Folgen waren katastrophal. Es blieb nicht dabei. Es blieb nicht bei einer Frau. Schlussendlich hatte Salomo 700 Frauen, so beziehungsknüpfende Frauen, um sein Reich auszubauen, und 300 Nebenfrauen. Das heißt, die Frauen wurden immer mehr und sie kamen auch immer näher ans Heiligtum Gottes. Sie wohnten immer näher. Und dann steht in der Bibel, dass sich Salomos Herz veränderte. Es steht, dass plötzlich Gott nicht mehr der Wichtigste war, sondern dann war Gott, und genau gleich wichtig war alles andere, waren andere. Und dann beginnt er gegen Gott zu arbeiten. Wohlverstanden, er baute immer noch am Reich Gottes. Er brachte seine Opfer genau nach Vorschrift. Er machte alles korrekt. Aber jetzt begann er, überall solche Götzentempel zu machen. Er baute nicht nur am Reich Gottes, er baute für die Astarte, er baute für diese Königin, für den Gott. Er begann, ganz viele Götter zu verehren. Und dann heißt es, dass Gott zornig wurde. Wir müssen uns vor nichts fürchten, außer vor Gottes Zorn. Das ist das Schlimmste, was ein Mensch erleben kann. Gottes Zorn. Und dann verliert Salomo alles. Er verliert dieses Zusammenspiel mit Gott, diesen Bau. Und er verliert sogar die Freude an den Frauen. Das schreibt er auf im Predigerbrief. Im Manuskript habe ich die Stelle dann angegeben. Er schreibt da, ihm hat es am Anfang Spaß gemacht. Aber nachher war es hohl und leer. Es war wie ein Wind, ein Hasch nach Wind. Und er verlor alles. Dann vermasselt Salomo seine Berufung. Gott hörte nicht auf, ihn zu warnen, aber er machte immer weiter. Und schlussendlich nach seinem Tod zerbrach das Reich in zwei Teile. Gottes Absicht war, ihn zu segnen, dass das Reich immer in seiner Nachkommenschaft, von seiner Nachkommenschaft geführt wird. Aber es zerbrach in zwei Teile und die begannen sich über Jahrhunderte zu bekriegen. Seiner Familie gab Salomo nicht den Segen weiter, sondern er war ihnen ein Fluch. Sein Sohn Rehabeam machte genau dasselbe. Der hatte 18 Frauen und 60 Nebenfrauen und es heißt von ihm, auch er verließ Gott. Genauso wie sein Vater, der ihm darin ein Vorbild war. Rehabeams Sohn, also der Enkel Salomos, der schaute, dass sein Urenkel auch viele Frauen hatte. Der setzte sich sogar ein, dass dieser Urenkel viele Frauen heiratet. Das war die Familie, die Salomo zurückließ. Und in Bezug auf Reichtum war das Land nach einiger Nation ausgeraubt. Krieger strömten rein, raubten alles aus. Und eine Generation später ist einfach ein Scherbenhaufen. Wenn ich in der Bibel lese, denke ich immer, weshalb hat Gott das in die Bibel gesetzt? Weshalb wollte er, dass ich das lese? Und die zweite Frage: Was tue ich jetzt damit? Ganz interessant ist, dass wir in der Bibel selber ein Beispiel haben, wo das jemand 500 Jahre später gelesen hat. Und es ist spannend, wie der reagiert. Was der daraus gemacht hat, aus dieser Geschichte, die eben 500 Jahre vor ihm geschah. Es war ein Mann Gottes. Gott gebrauchte ihn gewaltig. Es war Nehemia. Gott gebraucht ihn, um das Volk Israel aus der Gefangenschaft wieder zurückzuführen und ganz neu zu beginnen. Dieser Nehemia hatte ganz oft die ganz ähnlichen Versuchungen wie der König Salomo. Nämlich, wow, gerade so im Neustart, jetzt wo das Volk noch ganz schwach ist, sich Kompromisse zu machen mit anderen Völkern, sich zu verbünden, damit er stark wird, das Volk stark wird. Aber er wusste, dass die hängen Götter an und das darf ich nicht. Und er hat diesen Versuchungen widerstanden. Wer das Buch kennt, Nehemia, der weiß, wie oft er versucht wurde und wie kompromisslos dieser Mensch war. Also Nehemia hat die Geschichte von Salomo zu Herzen genommen und hat gesagt, ich möchte eine Sache, ich möchte nicht Kompromisse machen. Ich will ungeteilt Gott nachfolgen. Aber er hat das nicht nur für sich gemacht, sondern er hat auch andere davor gewarnt. Die waren so eben frisch angekommen und plötzlich, sie waren schon eine Weile da und plötzlich merkte er, da gibt es Leute, die machen den genau gleichen Fehler wie Salomo. Die heiraten andere Menschen, Ausländer, die Götzendiener sind, oder sie lassen sich verheiraten. Und jetzt müsst ihr lesen, wie Nehemia reagiert. Ich zog die Männer zur Rechenschaft, verfluchte sie, einige von ihnen schlug ich, zerrte sie an den Haaren und beschwor sie bei Gott, ihr dürft eure Töchter nicht mit ihren Söhnen verheiraten und von ihren Töchtern keine als Frau für euch oder eure Söhne nehmen. Ihr wisst doch, dass König Salomo sich gerade dadurch versündigt hat. Unter den Königen der anderen Völker gab es keinen, der sich mit ihm vergleichen konnte. Er war der Liebling Gottes. Gott machte ihn zum König über ganz Israel und sogar, ihn haben die fremden Frauen dazu verführt, Gott untreu zu werden. Ist es nicht unerhört, dass ihr nun genau dasselbe Unrecht begehrt und unserem Gott untreu werdet und Frauen heiratet, die fremden Götzen nachfolgen? Einer von den Söhnen des obersten Priesters Syriada, der mit einer Tochter des Horoniters Sabanat verheiratet war, mit der Tochter des Horoniters Sabanat verheiratet, den jagte ich aus meinem Gebiet. Nochmals zum Verständnis. Gott und Nehemia ging es nicht gegen Frauen. Genau, Gott setzte sich immer wieder für die Frauen ein und betonte immer, sie sind genau gleichwertig. Ihm ging es nicht gegen Ausländer. Das Volk Israel musste sie lieben, sie mussten sie aufnehmen. Die Ausländer mussten sich auch anpassen, nicht umgekehrt, als kleiner Seitenhieb. Aber das war per Befehl. Und Nehemia behandelt auch nicht so Leute, die Gott nicht kennen. Es ging um Leute, die sagten, die Gott erlebten und die ihm nachfolgen. Und jetzt heißt es, ich zog die Männer zur Rechenschaft, verfluchte sie, einige von ihnen schlug ich, zerrte sie an den Haaren und beschwor sie. Ich habe noch nie über diesen Text gepredigt. Ich habe auch noch nie eine Predigt darüber gehört. Selbst in der Seelsorgeausbildung hatten wir nie diese Stelle betrachtet. Liebte Nehemia diese Menschen oder nicht? Er liebte sie. Und es macht ihm rasend zu sehen, wie die den genau selben Mist machen und genau in denselben Abgrund laufen. Es war ihm nicht Wurst, er liebte sie so sehr, dass er sie rüttelt und macht nicht den Blödsinn. Ich glaube, die große Falle heute ist, dass wir sagen, ja, das muss jeder selber wissen. Die sind ja genügend groß, die sind ja mündig. Und wir begründen es, dass wir tolerant sind, großzügig, liebevoll. Aber oft ist es Angst, Feigheit. Und wir lieben uns selber und wollen ja nicht irgendwie einen Konflikt. Wenn ein Haus brennt und wir wissen, da sind Leute drin, dann sagen wir auch, ja, die sind ja mündig, die müssen halt rauskommen, das ist ihre Sache, geht mich nichts an. Das ist nicht Liebe. Ob schlagen und verfluchen und Haare raufen, ich meine, immerhin hat es Männer gemacht, nicht Frauen. Männer kämpfen da anders. Ob das die richtige Methode ist, das lässt die Bibel offen. Und das finde ich irgendwie spannend. Das sagt gar nichts dazu. Aber lieber, wir müssen uns mal entschuldigen und sagen, ich war zu heftig. Als dass wir uns nicht entschuldigen müssen, weil wir zu feige waren, überhaupt etwas zu sagen. Wieder ungefähr 500 Jahre später setzt sich der Schreiber des Hebräerbriefes hin und er hat diese Christen vor Augen, die verfolgt werden, die in großer Not waren. Und er beginnt aufzuschreiben, Menschen vom Alten Testament, die einfach ermutigend sind, die Glaubensvorbilder sind, die Gott einfach gesegnet hat. Und er beginnt bei Mose, bei Josua, Gideon, Barak, sogar Simson kommt zu David. Und dann bei Salomo ist einfach nichts. Kein Wort von Salomo, kein Wort von seinen Söhnen. Natürlich, der Hebräerschreiber hat nicht alle Leute aufgeschrieben, die gut vorangingen. Aber dass der größte König, bei dem das Reich am weitesten ausgedehnt wurde, dass der weiseste König, den es je gab, nicht erwähnt wird, das ist eine Tragödie. Salomo war schon gerettet, aber aus seinem Leben war nichts. Kein Vorbild. Es war einfach leer. Er wird nicht erwähnt. Und das Schlimmste wäre, wenn eine Person hier wäre, jemand von uns würde so wenden. Das wäre das Schlimmste, was es gibt. Nein, noch schlimmer ist, wenn jemand nicht gerettet ist. Aber für uns, die wir gerettet sind. Wenn einmal ein Schreiber müsste hingehen und sagen, okay, bis zum Vater, und dann gibt es lange nichts mehr, bis ich wieder einen Menschen aufschreiben kann, der ein Vorbild war. Nehemia lernte aus dem Beispiel von Salomo und er sagte, 0,0% Kompromiss. Und ich tue alles, um meine Glaubensgeschwister zu ermutigen, auch keine Kompromisse zu machen. Jetzt sind wir hier, 1500 Jahre später. Und die Frage ist, was machen wir jetzt aus der Geschichte? Und du hast die Möglichkeit, eine Entscheidung zu fällen. Wir werden nachher alle aufstehen. So als Zeichen, wir alle stehen einmal vor Gott. Egal, was ich von ihm halte, egal, ob ich überhaupt glaube, dass es ihn gibt oder nicht. Alle stehen einmal vor Gott. Das stellen wir uns so vor. Stehen wir vor Gott. Und dann machen wir einfach eine kurze Zeit der Stille, wo du hören kannst, rede Gott zu deinem Herzen. Sag dir etwas. Und wenn er dir einen Kompromiss aufzeigst, den du lebst. Eine Wut, die schon immer da ist, aber wo du nicht bereit bist, loszulassen. Ein Götze der Bequemlichkeit, Götze irgendetwas. Dann kannst du, während alle stehen, kannst du rausgehen ins Freie, einfach als Bekenntnis. Und dann kannst du auf jemanden zugehen, der auch rauskommt, Mann auf Mann und Frau auf Frau, und kannst in einem Satz sagen, wo du einen Kompromiss machst. Nicht lange Erklärungen, keine Ausreden, einfach so, ich hinterziehe Geld. Ich mache da etwas, was nicht richtig ist. Gott hat nicht den ersten Platz in meinem Leben. Oder was Paulus im Philipperbrief schreibt, mein Bauch ist mein Gott. Oder was es auch immer ist, was Gott dir zeigt. Und dann sagt das in einem Satz, ja, Frauen bekommen zwei Sätze, ihr könnt das. Sagt das ganz kurz, was der Kern ist. Und dann macht ein Treffen aus. Ein Treffen, wo ihr euch irgendwie diese Woche oder nächste Woche mal zusammensetzt, um einfach für euch füreinander zu beten und darüber auszutauschen, wie komme ich jetzt wieder ins Zentrum des Willens Gottes? Wie komme ich los von einem Kompromiss und komme ins Zentrum vom Willen Gottes? Trefft ihr euch einmal und dann habt ihr keine weiteren Verpflichtungen mehr, aber das kann eine ganz gewaltige Hilfe sein. Aber es braucht Mut. Es braucht wahnsinnig Mut und es braucht eine Entschlossenheit. Aber der Gewinn ist, wenn ihr es bekennt, kommt es ans Licht, was vielleicht verborgen ist, was vielleicht niemand, noch niemand gehört hat. Es kommt ans Licht und ihr helft einander, wirklich wieder ins Zentrum des Willens Gottes zu kommen. Also wir stehen jetzt alle auf. Ich werde beten. Wir machen eine Zeit der Stille. Und wenn Gott dich anspricht, dann hab den Mut, geh raus. Einfach als Zeichen vor Gott, ich will kompromisslos dir nachfolgen. Geh auf jemanden zu und hab ein Gespräch. Ja, danke, Jesus Christus, dass du ganz bewusst auch solche unschönen Geschichten in die Bibel geschrieben hast, damit wir daraus lernen und nicht denselben Fehler machen. Und bewahre uns davor. Und rede jetzt einfach. Und das Schönste ist, wenn du am Ende von diesem Gottesdienst sagen kannst, ich hatte so eine Freude, wie Daniel, wie x Leute, wie alle diese Menschen reagierte, die ich so gern habe. Und dass wir am Ende des Lebens das genauso sehen, dass du eine Freude hattest bis ans Ende an unserem Leben, dass es ein Spaß war mit dir, mit uns zusammen dein Reich zu bauen, aber auch für uns eine Freude, das mit dir zu tun. Danke, wir bitten, dass du jetzt uns einfach begegnest.